Beim Thema heute wird es um etwas gehen, dass wenn wir es nicht tun, Folgendes verursachen kann. Es kann Menschen krank machen, psychisch und körperlich. Es kann Ehen zum Scheitern bringen. Es zerstört Freundschaften, es bringt Spaltungen in den Familien, es bringt Spaltungen auch innerhalb der Gemeinde. Oder Gemeindeglieder haben dann einen kalten Umgang miteinander und kann dich sogar noch vom ewigen Leben abhalten. Das klingt schon nach einer Menge Negatives eigentlich. Heute geht es um Vergebung. Und zwar nicht die Vergebung, die wir von Gott erhalten quasi. Das ist eine Ebene, was oft betont wird in den Predigten. Heute würde ich gerne den Schwerpunkt legen auf der zwischenmenschlichen Ebene von diesem Thema der Vergebung. Anhand von einem Gleichnis von Jesus. Lass uns den aufschlagen in Matthäus 18. Matthäus 18. Abvers 21, Matthäus 18, Abvers 21. Und für den Kontext würden wir jetzt den ganzen Kapitel lesen. Wir werden am Anfang lesen von dieser Aussage von Jesus, die auch sehr bekannt ist. Wie geht man mit einem Bruder um, wenn er gegen dich sündigt? Und dann sagt Jesus, ja, wenn jemand gegen dich sündigt, dann rede persönlich du mit dieser Person. Und wenn das nicht funktioniert, dann hol dir einen Zeugen dazu. Und so weiter, den Rest kennt ihr, ja. Und in diesem Kontext stellt Petrus jetzt eine brillante Frage. Vers 21. Da trat Petrus zu ihnen und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Petrus fragt also Jesus, was ist denn die Grenze von dieser Vergebung? Ich habe mich dann gefragt, wie kommt Petrus auf die Zahl 7? Wieso 7 und nicht 8 oder 6 oder 5? Und da habe ich nachgeforscht in den Kommentaren zu jüdischen Schriften von der damaligen Zeit in Talmud und Midrasch. Und da steht Folgendes. Wie die Leute damals das ausgelegt haben, Thema der Vergebung. Zitat: Wenn ein Mensch eine Übertretung einmal begeht, so vergibt man ihn. Wenn zum zweiten Mal, so vergibt man ihn. Wenn zum dritten Mal, so vergibt man ihn. Wenn zum vierten Mal, so vergibt man ihn nicht. Dreimal. 4 ist vorbei. Okay, jetzt kommt Petrus, der Vorbild, und sagt 7-mal. Was für ein großzügiger Typ. Mehr als das Doppelte, was damals gelehrt wurde. Unglaublich. Vers 22. Jesus antwortete ihnen, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Okay. Nun, wer jetzt anfängt, 70-mal 7-mal, den Taschenrechner zu holen und quasi auszurechnen, wo endet die Vergebung, dann muss ich dir leider sagen, ich glaube, du hast es nicht verstanden. Gott führt keine Strichlisten mit uns, Menschen. Und wie viel weniger sollten wir dann sowas nicht tun mit unseren Mitmenschen? Jesus, was er hier meint, ist seine Herzenseinstellung, die bereit ist, nicht zu rechnen, wenn es um Vergebung geht. Vers 23. Jetzt beginnt Jesus mit dem Gleichnis. Darum gleich das Reich der Himmel einen König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. 10.000 Talente. 10.000 Talente war eine enorme Schuld. Das ist eigentlich, diese Nummer 10.000 ist eigentlich die Grenze an das Denken der Zahlen von damals. Nun, was würde das heute übersetzt, habe ich mich gefragt, so damit wir es so greifen können. Was ist das für eine Summe? Ein Talent sind 6.000 Denare oder Arbeitstage. Und ein Talent ist auch die größte Geldmenge, die es gab damals. Und das hat einen Wert von damals 20 Jahre Arbeit. Ein Talent. Was würde das heute übersetzt, habe ich mich auch gefragt. Nagelt mich nicht fest, aber wahrscheinlich so um die 500.000 Euro. Ein Talent. Und was dieser Knecht geschuldet hat, sind 10.000 Talente. Also ungefähr 5 Milliarden Euro. Also schuldete dieser Knecht dem König einige tausend Jahre Arbeit. Einige tausend Jahre Arbeit. Nun, wie wird dieser König reagieren? Vers 25. Weil er aber nicht bezahlen konnte, naja, natürlich, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihn und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihn die Schuld. Er schuldete dem König einige tausend Jahre Arbeit. Und dann gibt er noch so ein Versprechen: Ich will es dir zahlen, aber habe einfach Geduld. Das ist für mich so vergleichbar wie jemand dieser Gemeinde, der sagt: Ja, ich habe mir vorgenommen, die Stadtschulden von USA auszugleichen. Ja, versuch's mal, also unmöglich. Und für unsere Überraschung als Leser: Der König geht drauf ein. Sagt, ist okay. Vers 28. Als aber dieser Knecht hinausging, also schau, wie frisch dieses Ding jetzt ist, fand er einen Mitknecht. Der war ihm 100 Denare schuldig. Dann den ergriff er, würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. 100 Denare, das sind 100 Arbeitstage. Heute, weiß ich nicht, 6.000, 7.000 Euro. Schaut mal die Gleichung. Auf der einen Seite 5 Milliarden schuldig und auf der anderen Seite 6.000 Euro schuldig. Und wie geht er mit ihnen um? Richtig, richtig unbarmherzig. Vers 29. Da warf sich ihm sein Knecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Und in diesem Fall, er kann das. Das sind nur 6.000 Euro. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du über deinen Mitknechten erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihn schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Boah, was ein Gleichnis. Der zweite Knecht, der jetzt in diese Szene reinkommt, sagt genau dasselbe wie der erste Knecht. Das ist ein Zitat. Aber wird richtig unbarmherzig behandelt. Nun kommen wir zur Auslegung. Das ist ja ein Gleichnis, das hat immer eine höhere Ebene, was hier Jesus erzählen will. Nun, wer ist der König in diesem Gleichnis? Der König ist Jesus. Als Menschen stehen wir vor ihm nicht als jemand mit kleinen Fehlern, sondern eigentlich hoffnungslos verschuldet. Und diese Schuld, meine Lieben, ist real. Die ist gewaltig und unbezahlbar von uns Menschen aus. Nach dem Gesetz gibt es eigentlich keinen Ausweg. Das ist deine Schuld. Und dieser Job vom Gesetz ist einfach zu sagen, hier ist Schuld. Nur das. Und das Gesetz Gottes ist, ich glaube, wir müssen mehr Gedanken machen über das Gesetz Gottes, denn das Gesetz Gottes ist kein willkürlicher Kodex. Irgendwie so Regelkatalog. Sondern ist einfach eine Beschreibung dessen, wie Leben funktioniert. Wenn der Mensch das Gesetz bricht, bricht er nicht einfach eine Vorschrift. Er trennt sich nämlich von der Quelle des Lebens. Der Tod ist deshalb nicht als Strafe zu verstehen, die Gott verhängt, sondern eigentlich eine natürliche Folge einer zerstörten Beziehung. Gott sagt nicht, du hast versagt, deswegen töte ich dich jetzt. Sondern er sagt, wenn du dich von mir abwendest, bewegst du dich weg vom Leben. Ich bin ja das Leben, ich bin die Quelle. Wenn du weggehst, dann hast du keine Quelle mehr. Dieses Gesetz macht also diese Realität sichtbar. Es deckt auf, wo Sünde führt. Und jetzt kommt der Punkt. Hier an dieser Stelle offenbart sich das Herz von Gott. Dieser König tut etwas Undenkbares. Er vergibt nicht nur einen Teil dieser Schuld. Er sagt nicht, okay, wir machen so Raten und so. Oder er gibt eine zweite Chance, um das zu bezahlen. Nein, er vergibt alles, so 100%. Das ist für mich das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Christus sieht den Sünder nicht nur als Gesetzesbrecher, sondern als ein verlorener Sohn. Da ist Beziehung, da ist ein Sohn, der gerade verloren ist. Ich kann nicht einfach so zugucken und nichts tun. Er vergibt nicht, weil diese Schuld klein wäre, sondern weil seine Liebe größer ist als deine Schuld. Und das zeigt uns das Kreuz, dass Gott ist kein Buchhalter der Sünde, sondern ein Retter, der lieber selbst bezahlt, als seine Söhne und Töchter den Bach runtergehen zu sehen. Und nun, dann kommen mach mal Menschen, die sagen, ich werde es dir alles zurückzahlen, wie dieser Knecht jetzt gesagt. Ganz ehrlich, wie oft denken wir so bei Gott? Ich muss es dir irgendwie zurückzahlen. Viele hoffen, sich Gottes Gnade, Gunst und Liebe durch ihr eigenes Tun zu verdienen. Man versucht sich selbst vor Gott zu beweisen. Ganz praktisch geschieht das überall dort, wo wir meinen, Gott müsse uns wegen unseres Verhaltens wohlgesinnt sein. Wir sind doch gut, deswegen soll auch Gott gut zu uns sein und uns lieben. Wenn wir denken, ich habe doch gebetet, ich habe doch gedient oder ich habe mich doch angestrengt im Glauben, deswegen Gott muss mir helfen. Es zeigt sich, wenn wir uns innerlich besser fühlen als den anderen, weil wir richtiger glauben oder konsequenter leben. Deswegen muss mich ja Gott segnen. Oder wenn wir hart mit uns selbst sind und glauben, Gott könne uns erst lieben, wenn wir besser geworden sind, dann wird mich Gott annehmen. Es geschieht auch, wenn wir Schwierigkeiten erleben und uns ständig fragen, was habe ich denn falsch gemacht? Bestraft mich Gott gerade? Als wäre Gottes Liebe so eine Art Belohnung für gutes Tun. Aber ist es nicht. Das sind alles Momente, wo wir uns Gottes Gnade durch unser Tun irgendwie erarbeiten wollen. Doch wer so lebt, wird innerlich hart. Wenn ich nämlich glaube, leisten zu müssen, was wird dann passieren? Ich erwarte das auch von meinen Mitmenschen. Leistung. Und so fällt es uns auch schwer, dann barmherzig zu sein und auch den anderen zu vergeben. Wir kennen alle das Vaterunser-Gebet. Sei es in gesungener Form oder als Gebet in der Bibel. Das wird gefühlt in jede Kirche, Landeskirche, auch Adventgemeinde, so vorgetragen, in allen Formen, in Poesie, in Gesang, als Gebet. Ich habe mich gefragt, im Zuge dieser Predigt, ich habe das auch natürlich gelesen, verstehe ich wirklich, was ich da sage, wenn ich das bete? Schaut mal diese Stelle beim Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld. Ah, das ist ganz schön, oder? Vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir, was tun wir? Vergeben unseren Schuldigern. Was sagen wir da? Ist dir das bewusst, was du da sagst? Wie auch wir vergeben? Das heißt, wenn wir nicht vergeben, sagen wir Gott damit, dass er uns nicht vergeben sollte, so wie auch wir vergeben, tu es auch mit uns. Schau mal ein paar Verse später im selben Kapitel. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergibt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Da, wenn ich ganz ehrlich bin, das sind schon harte Worte, so sehr direkt. Da ist Jesus so wirklich knallhart, geradeaus. Wenn wir nicht vergeben, wird Gott uns nicht vergeben können, lese ich da. Jesus sagt nicht, dass Gott nicht vergeben will, sondern dass er nicht vergeben kann, solange wir Vergebung verweigern. Wenn wir nicht vergeben, was passiert da? Wir verschließen unser Herz. Und ein verschlossenes Herz kann Gnade weder weitergeben noch empfangen. Das Problem ist also nicht Gottes Bereitschaft, sondern unsere Offenheit. Und wer sich weigert zu vergeben, hält an Bitterkeit fest. Und Bitterkeit blockiert genau den Raum, in dem Gottes Vergebung wirken möchte, nämlich dein Herz. Schau mal, ein Kapitel vorher in Matthäus. Darum, Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Diese Gabe, das war einfach ein Opfer, das gebracht wurde, um diese göttliche Vergebung und Annahme einfach zu sichern. Und jetzt sagt Jesus, wenn zwischen dir und einem anderen Menschen etwas zerbrochen ist, dann ist Versöhnung und Vergebung dringlicher als dein religiöser Akt, was du da tust in der Gemeinde. Vergebung ist dringlicher also als dein Gottesdienstbesuch in dieser Gemeinde. Vergebung ist dringlicher als dein Lobpreis. Hier, was du da singst, ganz schön. Vergebung ist dringlicher als deine Mitarbeit in der Gemeinde. Vergebung ist dringlicher als dein korrektes Halten der Lehren. Nicht, weil Gott Anbetung gering schätzt, sondern weil wahre Anbetung eigentlich nur aus einem versöhnten Herzen kommen kann. Ein Herz, das Schuld immer ignoriert oder Beziehungsschäden immer verdrängt, kann Gott nicht wirklich begegnen. Nicht, weil Gott fern ist, sondern weil Liebe nicht an Unehrlichkeit vorbeigeht. Und ich weiß, unter uns gibt es viele Leute, die Verletzungen mit sich herumtragen. Vielleicht alte Verletzungen, die ganz alt sind, die so an einige Jahrhunderte gefühlt so da dich mitbegleiten auf deinem Lebensweg. Vielleicht neue Verletzungen durch Freunde, durch Fremde, durch Verwandte, durch Glaubensgeschwister, vielleicht aus dieser eigenen Kirche. Du wurdest vielleicht missbraucht, ausgenutzt, enttäuscht, betrogen, verleumdet, vernachlässigt und, und. Und ich frage mich jetzt ganz ehrlich, wie geht es weiter? Sind die Verletzungen und die negativen Gefühle, die du hast, die Endstation? Und jetzt musst du halt damit leben, dein Leben lang? Und ich sehe an dieser Stelle, ganz grob gesagt, zwei Wege. Zwei Wege der Bewältigung dieses Problems. Denn bei jedem Problem oder Konflikt kommt der Moment, wo du dich irgendwann auch entscheiden musst. Nun, der erste Weg ist, ich habe es einfach genannt, der geistliche Weg der Konfliktbewältigung. Und der zweite Weg ist ein Weg, dass das Problem nicht heilt, sondern vertieft. Das ist der Weg, wo immer der andere schuld ist und wo ich den Konflikt immer wieder als Gewinner beenden möchte. Die Bibel nennt das auch die fleischliche Natur oder der fleischliche Weg. Wieso fleischlich? Denn es steckt tief in uns drin. Das Wort sagt das schon so, Fleisch. So. Das ist leider für uns und für mich der normale Weg, der angenehme Weg. Schauen wir uns mal kurz die zwei Wege. Beim geistlichen Weg, dieser Weg ist nichts, was uns leicht fällt. Von uns aus, wir werden den nicht gehen. Dafür brauchen wir wirklich Gottes Hilfe. Und das sage ich jetzt nicht einfach so als Floskel, sondern wortwörtlich. Da sehe ich mehrere Schritte. Erster Schritt könnte sein, eigene und fremde Schuld klären für dich in deinem Kopf. Was ist meine Schuld vielleicht an diesem Problem? Was ist die Schuld vom anderen an diesem Problem? Und da merkt ihr schon, dass der geistliche Weg beginnt wo? Bei mir. Wow, nee, aber der andere ist doch schuld. Ja, es beginnt bei dir, diese Reflexion. Der zweite Schritt, Vergebung aussprechen für mich und für andere. Ich bitte also Gott um Vergebung vielleicht für die Fehler, die ich gemacht habe. Und ich spreche auch Vergebung über den anderen aus. Und hier, wenn ich ganz ehrlich bin, hier wird es sehr herausfordernd an dieser Stelle. Denn Gott fordert uns zur Vergebung auch, selbst dann, wenn wir nicht die Schuldigen sind. Und hier ist es so, der, wo wir an Stocken kommen als Menschen. So. Wie? Vielleicht denkst du jetzt, ja, aber wie kann ich jemanden vergeben, der mir so was Schlimmes angetan hat? Das ist radikal, muss ich dir ehrlich sagen, was Jesus uns hier sagt. Aber das ist der Weg von Jesus. Er war ja auch radikal in seiner Vergebung, dir gegenüber. Und vielleicht an dieser Stelle eine kurze Erklärung, was Vergebung nicht ist. Was Vergebung nicht ist. Denn oft, wenn ich ehrlich bin, erlebe ich im religiösen Kontext, wo wir auch gerade sind, das Thema der Vergebung oft als so eine Art Druckmittel oder fast sogar noch religiöser Missbrauch. So, du bist doch Christ, du musst. Vergebung bedeutet nicht, dass das Geschehene plötzlich harmlos war. Ah, es war eigentlich gar nichts. Vergebung heißt nicht, dass Schmerz einfach ignoriert oder kleingeredet wird. Meine Lieben, Gott erwartet nicht, dass wir so tun, als hätte es nicht wehgetan. Vergebung heißt nicht, dass wir das Verhalten des anderen einfach gutheißen. Oder einfach entschuldigen, was er oder sie getan hat. Das heißt es nicht. Vergebung heißt auch nicht, dass Vertrauen automatisch wiederhergestellt wird. Oh, wir sind Best Friends geworden. Das heißt es nicht. Vergebung heißt auch nicht, dass es keine Konsequenzen geben darf für das, was passiert ist. Vergebung ist nicht mit Versöhnung zu vergleichen, obwohl das so ähnlich in unseren Köpfen klingt. Aber das sind zwei Paar Schuhe, Versöhnung und Vergebung. Versöhnung bedeutet, dass eine, so sehe ich das, dass eine zerbrochene Beziehung wieder hergestellt wird. Also, was merken wir? Es geht eigentlich einen Schritt weiter als Vergebung, die Versöhnung. Für Versöhnung braucht man zwei, für Vergebung nur eins, dich selbst. Nun, was ist dann Vergebung? Es bedeutet, auf in deinem Kopf auf Vergeltung zu verzichten und einfach die Sache Gott zu überlassen. Vergebung braucht keinen anderen Menschen, keine Entschuldigung und keine Wiedergutmachung. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz heute. Vergebung befreit zuerst nicht den Schuldigen, sondern den, der vergibt, gerade in seinem Herz. Und als dritter Punkt von diesem Weg, der geistliche Weg, ist einfach die Sache Gott zu übergeben. Nachdem du für dich in deinem Herzen diese Vergebung ausgesprochen hast und das losgelassen hast. Ich übergebe es einfach Gott und es ist nicht länger mein Kampf. Es bedeutet, bildhaft gesprochen, das habe ich im Studium gelernt, da gab es so einen Professor in der Psychologie, der hat so über Vergebung geredet und er meinte das so bildhaft, Vergebung ist dieser Moment, wo du diese Hand von der Kehle des anderen loslässt. Geh einfach deinen Weg. Ich lass los. Und jetzt merkt ihr, was für eine Freiheit in diesem Schritt steckt. Loslassen. Nun, der andere Weg, der fleischliche Weg. Bei diesem Weg gibt man den negativen Gedanken immer wieder Raum. Und diese breiten sich natürlich sehr schnell dann aus. Und die werden auch natürlich immer stärker. Und jetzt kommt's. Aus Zorn wird schnell Hass. Und jetzt wird's auch brandgefährlich für dein Herz. Denn jetzt haben wir den Nährboden geschaffen, auf dem, was jetzt wachsen kann, nämlich Bitterkeit. Bitterkeit. Und als negativer Höhepunkt, so wirklich ganz schlimm dann, kommt dann noch dazu noch die Rache. Man will sich rächen für das, was passiert ist. Und all diese Punkte, jetzt, das war die Kurzfassung, das passiert aber wahrscheinlich über mehrere Jahre oder Monate oder, ja. All diese Punkte führen uns eigentlich weg vom Ziel, was Jesus uns als Nachfolger gegeben hat, nämlich die Liebe. Zurück zum Gleichnis. Hat der erste Knecht mit so einer großen Schuld Vergebung verdient? Nein. Nicht mal einen Cent hat er verdient. Es war Gnade. Dieser König behandelt ihn nicht so, wie er es verdient hat, sondern wie er es gerade gebraucht hat. Und wie oft denken wir, dass Gott den Menschen nur nach seinem Verhalten behandelt? Wenn also der Mensch Gutes oder Schlechtes getan hat, belohnt er ihn oder bestraft er ihn? Gott behandelt uns aber nicht so, wie wir behandelt werden müssen, sondern wie wir es am nötigsten haben. Schaut mal dir das Kreuz an. Das ist genau das. Jesus behandelt dich, wie du es am meisten nötig hattest, mit Vergebung. Ich würde gerne mit einer Geschichte enden, eine wahre Geschichte. In Ruanda 1994 gab es einen Völkermord. Und ich würde mal sagen, Entschuldigung, dass das einer der schlimmsten Völkermorde der Geschichte war. Es war ein Kampf zwischen der Hutu-Mehrheit gegen die Tutsi-Minderheit. Insgesamt, ich habe recherchiert, insgesamt 1 Million Menschen sind gestorben innerhalb von 9 Monaten. 1 Million. Und unter diese 1 Million befanden sich 200.000 Adventisten, weil sie zu dieser Minderheit gehört haben. Es wird einfach beschrieben, wie diese Hutu-Mehrheitsarmee reingekommen ist in die Dörfer und die haben einfach mit Macheten die Leute abgeschlachtet. Leichen am Boden, Flüsse voll, Tiere, die die Leichen aufessen. Also wirklich grausam, richtig grausam. Mark Finley, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, das ist so ein bekannter Evangelist von unserer Gemeinde in den USA, hat Jahre später die Menschen dort besuchen wollen, weil da waren auch viele Adventisten und er wollte so wissen, wie es den Gemeinden dort geht. Und da hat er mehrere Menschen begegnet, unter anderem der Prediger von dieser Gemeinde hat an dem Tag gepredigt und da gab es einen Gottesdienst, wo diese Armee reinkam und die Armee hat seine Tochter und Familie, seine Frau rausgebracht und umgebracht vor der ganzen Gemeinde als Strafe. Mark Finley hat auch eine Frau kennengelernt. Und an diesem Tag hat diese Frau mit 50 anderen Leuten und ihr Mann sich versteckt in einer Kirche. Da ist die Armee reingekommen, der Kirche, und sie hat gesehen, mit den eigenen Augen, wie ihr Mann, der gerade noch Händchen mit ihr gehalten hat, getötet wird. Und sie dann selbst wurde getroffen am Nacken, Schultern und so weiter. Jeder dachte, dass sie alle tot waren in dieser Kirche. Aber die Frau lebte noch unter den Leichen. 3 Tage lang. Als die Armee weitergezogen ist, kamen die Familienangehörigen, um die Leichen dieser Leute dann zu begraben. Und dann haben sie herausgefunden, dass diese eine Frau noch Blutdruck hatte. Sie wurde dann zum Krankenhaus gebracht und dort verbrach sie. Ich musste zurückspulen in diesem Video, um das nochmal zu hören. 3 Jahre im Krankenhaus. 3 Jahre im Krankenhaus. Die Armee hat den Kampf verloren und viele davon wurden dann später in Gefängnissen gesteckt. 180.000 Leute im Gefängnis. Als diese Frau vom Krankenhaus entlassen wurde, sie hat sich gefragt, nee, ich muss hier irgendwie eine Entscheidung treffen. Ich habe so viel Hass in mir drin, so viel Bitterkeit, so viel Zorn. Entweder lebe ich so weiter mit diesem Zorn und Hass oder ich entscheide mich, einen anderen Weg zu gehen. Und sie hat sich entschieden, diese Gefängnisse zu besuchen. Von diesen Mördern. Sie hat den Bibelstunden gegeben. Sie hat den Essen gebracht. Sie hat den Decken gegeben, weil da auch die Nächte kalt waren. 6 Monate später kam ein junger Mann zu ihr, kniete sich auf den Boden vor ihr und hat sogar angefangen, ihre Füße zu küssen. Und stellt dann die Frage, kannst du dich noch an mich erinnern? Das war der Mann, der ihr Ehemann umgebracht hat und sie auch fast. Und dann stellt dieser junge Mann die schwerste Frage, wahrscheinlich vom ganzen Leben, für diese Frau. Kannst du mir vergeben? Kannst du mir vergeben? Sie studierten die Bibel. Halbes Jahr. Er wurde getauft. Er hat seine Sünde bekannt vor den ganzen Gefangenen. Irgendwann nach Jahren wurde er auch entlassen. Aber er hatte keine Familie. Denn die ganze Familie war im Gefängnis. Als diese Frau das gehört hat, dass er kein Zuhause hat, hat sie gesagt, ich will dich adoptieren als mein Sohn. Gänsehaut. Ich habe mich gefragt, wenn Gott es möglich gemacht hat, dass diese Frau frei wurde von Hass und Bitterkeit, dann kann er das bei mir machen. Dann kann er das bei dir machen, mit deinem Hass und deiner Bitterkeit. Das bedeutet jetzt nicht, dass du alle deine Feinde adoptieren musst. Das war ihre persönliche Entscheidung, ihr persönlicher Weg. Aber vielleicht trägst du etwas heute mit dir rum, was ganz schon lange wehtut in deinem Herz. Etwas, das du nie geplant hast, mit dir mitzutragen. Aber es ist da. Jahrelang vielleicht. Und vielleicht bist du einfach müde geworden. Müde von Kämpfen. Müde von immer Recht haben zu müssen und müde davon, diese ganze Last alleine zu tragen. Weißt du was? Jesus sieht das. Jesus sieht das. Und er kommt dir heute nicht mit irgendwelchen Forderungen entgegen, sondern einfach mit offenen Armen. Stell dir das einfach bildhaft vor jetzt in deinem Kopf. Er kommt einfach mit offenen Armen auf dich zu. Und er sagt nicht, vergib, weil du musst. Sagt er nicht. Sondern stell dir einfach vor, dass er jetzt kommt zu dir und sagt, gib mir einfach, was dich gerade zerbricht. Gib es mir einfach. Du musst heute niemanden entschuldigen, niemanden. Du musst nichts kleinreden heute. Aber etwas darfst du heute, das ist auch meine Einladung an dich. Du darfst heute loslassen. Loslassen. Und vielleicht ist dein Gebet heute nur ein kleiner Satz. Jesus, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ich kann nicht vergeben. Aber ich will es dir einfach geben. Und dort genau beginnt die Freiheit. Amen.